Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwarehackercasts. Heute geht es um Startup Mindset im Enterprise. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast hier in der Folge, und zwar Mirko. Mirko, möchtest du dich vielleicht einmal direkt kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Mirko Novakovic. Ich bin mittlerweile 47 Jahre alt, habe Familie und bin ursprünglich einer der Mitgründer von Cozentric und auch einer, der den Softwerker mit ins Leben gerufen hat. Also von daher gibt es da eine Verbindung. Habe das 10 Jahre gemacht, bin dann raus und habe die Instana gegründet, mitgegründet. Ein Unternehmen, das Application Performance Management als Cloud-Plattform, als Startup gemacht hat. Wir waren auch Venture Capital finanziert und haben das Unternehmen dann nach 5 Jahren an IBM verkauft. Ich war dann dort noch ein paar Monate im Enterprise, bin dann aber raus und habe dann die letzten 2 Jahre hauptsächlich mit New Forge Investments in Startups gemacht. Insgesamt 65, mehr als die Hälfte davon in Deutschland und dann aber auch in Israel und an der Westküste der USA, also im Silicon Valley. Und seit 1. Mai diesen Jahres habe ich wieder mein eigenes Startup, Dash Zero, ist noch im sogenannten Stealth, also noch nicht wirklich public, da arbeiten wir an einer neuen Story.
Soll man das dann gleich rauspiepsen?
Nee, das könnt ihr drin lassen. Der Name ist nicht so relevant.
Ja, cool. Genau, und das ganze Thema rund um Startups finde ich super interessant und auch gerade, weil ich mir vorstelle, wenn jemand den Podcast hier hört, irgendwo vielleicht auch in einem Enterprise arbeitet, und da sind ja manchmal so die Herausforderungen, wie finde ich überhaupt das richtige Problem, an dem ich arbeiten soll? Oder bin ich jetzt vielleicht auch zu sehr in meinem täglichen Geschäft gefangen? Und so, wie komme ich dazu, dass ich vielleicht die innovative Idee habe und die dann auch pushen kann? Und deswegen dachte ich, macht das total Sinn, wenn wir uns mal unterhalten. Genau, also vielleicht, wenn ich da nochmal so einhake und den Schritt nochmal zurückgehe, was meinst du, was unterscheidet so ein Startup wirklich eklatant von einem Corporate, wenn ich da unterwegs bin?
Also vielleicht auch ich habe ja jahrelang auch mit Corporate zusammengearbeitet und auch viele Projekte mitgemacht. Und ich glaube, dass man sich oft im Corporate nicht klar ist, welches Problem man eigentlich löst. Also viele Projekte werden ja einfach gemacht, weil man ein altes Projekt durch ein neues ablösen möchte oder weil man denkt, man muss jetzt ins Internet oder mobile sein oder also der Treiber ist auch witzigerweise häufig auch technischer Natur, ne? Dass man moderner sein will, besser sein will, was aber nicht unbedingt ein Problem löst. Also nur weil ich jetzt eine Applikation auf Kubernetes, Microservice basiert baue, kann das immer noch genauso gut oder schlecht für den Anwender und den Kunden sein, wie eine COBOL-basierte Mainframe-Anwendung. Ne? Es gibt vielleicht einen technischen Grund, weil ich keine COBOL-Entwickler mehr habe, trotzdem zu migrieren. Aber am Ende des Tages habe ich sehr, sehr viele Projekte erlebt, wo wir eigentlich den Status quo irgendwann einfach nur noch nachgebaut haben, ne? Und nicht wirklich ein Problem gelöst haben.
Also für den Nutzer ist es komplett intransparent gewesen, ob man das Projekt jetzt erfolgreich gemacht hat oder ob es eigentlich nicht stattgefunden hat.
Genau. Häufig hat der Nutzer dann irgendwann auch sogar gefordert, die alten Dinge wiederzubekommen, ne? Weil man im Prinzip gar nicht transparent machen konnte, warum das Projekt eigentlich da ist, ne? Sondern man hatte irgendwie, hatte ich sehr häufig, dass ich dann gefragt habe, was wollt ihr eigentlich? Eigentlich das gleiche wie vorher.
So. Okay, das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal für sich in seinem Privatleben überlegt, so ich gebe jetzt mehrere, weiß nicht, Millionen oder was das Äquivalent dann ist, dafür aus und nachher ist alles genauso wie vorher. Wäre jetzt ziemlich schade.
Genau. Und witzigerweise ist auch so, dass ich häufig gesehen habe, dass das Wissen über Probleme ist ja im Unternehmen eigentlich immer vorhanden. Also wenn man als Berater häufig in Unternehmen kommt, ist ja die Hauptaufgabe zuzuhören. Ja, und sozusagen der Prophet im eigenen Land oder im eigenen Haus wird ja dann häufig nicht gehört und man muss nur die Dinge aufnehmen und weitertragen. Aber die Probleme sind in der Regel erkannt und bekannt. Aber es ist unheimlich schwierig für diese Mitarbeiter und ich glaube, dann kommen wir auch diesen Übergang zum Startup. Es ist dann schwierig zu sagen, ich kenne ein Problem und jetzt schaffe ich es, daraus sozusagen eine Lösung auch zu entwickeln.
Ja, da gibt es ja dann auch viele Programme in Unternehmen, also sei es jetzt, dass man die Idee einreichen kann an ein Board oder oder Tool gestützt und dann wird das irgendwann betrachtet.
Auch sicherlich gut, aber man hat auch wenig, habe ich auch schon oft gesehen, so Tools, auch so Innovations-Change-Tools und wie oft hat man wirklich gesehen, dass das so richtig gut funktioniert? Ne? Das ist...
Ja, das Feedback, was ich dann gehört habe, war meistens nicht so positiv. Also, dass die Leute dann gesagt haben, ja, jetzt habe ich da meine Idee eingegeben, aber ich kriege überhaupt kein Feedback, ich weiß gar nicht, was damit passiert. Und also,
eher frustrierend.
War leider in dem Fall gut gedacht, aber ja, im Endeffekt, wie du es gesagt hast, ein bisschen frustrierend dann.
Ja. Und das unterscheidet ja dann eigentlich den Entrepreneur, der ein Startup gründet. Der muss ja aktiv den Schritt machen. Also in der Regel ist es so, dass man ja, also die erfolgreichen Entrepreneure machen meistens nicht, dass sie sich hinsetzen und dann sagen, ich denke mir meine Idee aus, sondern sie haben schon selber ein Problem erlebt und wollen das lösen. Mhm. Also das sind eigentlich die erfolgreichen Modelle, dass es wirklich Practitioners sind, die ein bekanntes Problem, also ein Anwalt, der dann irgendwie eine Legal Tech baut, weil er weiß, das ist ein Problem. Das sind meistens die erfolgreichen Startups oder ein Softwareentwickler, der ein Problem für Softwareentwickler löst, weil er das schon tausendmal erlebt hat und denkt, boah, diese Build-Tools, die funktionieren alle nicht oder die Test-Tools, ich muss jetzt mal was bauen, was funktioniert.
Ja.
Das sind eigentlich die Practitioner. Nur dann ist es extrem schwierig, den Schritt zu gehen und den Mut zu haben, dann ein Unternehmen, weil ich muss meine Arbeit verlassen, den sicheren Hafen, muss etwas bauen. Und ich glaube, da haben Enterprises eigentlich sogar einen Vorteil, weil sie könnten eine Umgebung schaffen, wo man seine Sicherheit nicht verliert, weil ich bleibe weiter Angestellter. Ja, ich habe weiter einen sicheren Job, kann aber sozusagen den Entrepreneurship im Unternehmen machen und mein Problem lösen. Also ich glaube, das fände ich, da gibt es ja so Inkubatormodelle etc., aber ich glaube, das ist eigentlich das Spannende, den Leuten sozusagen zu sagen, hey, ihr könnt Entrepreneur im eigenen Unternehmen werden und ein Problem lösen, was euch schon lange auf dem Herzen liegt.
Hat ja dann für beide Seiten auch wirklich einen Vorteil. Also die Leute, die das machen wollen, die haben den Drive, die wollen auch wirklich Gas geben, sind aber trotzdem noch irgendwo an dem Unternehmen angeschlossen. Also das heißt, wenn sie jetzt fallen, wenn die Idee, die noch so gut sein kann, vielleicht dann doch scheitert, dass sie dann doch wieder zurückgehen können. Und vielleicht auch wenn es in Deutschland noch eher unüblich ist, vielleicht ist es ja dann sogar eine Auszeichnung, dass man auch mal gescheitert ist, das probiert hat und dann daraus lernen konnte.
Genau, das ist aber vielleicht schon der Begriff Scheitern, ist vielleicht schon falsch. Ne?
Ja, sehr gut.
Also das ist ja vielleicht auch was, wo man sich überlegen muss, ist Scheitern das richtige Wort? Ne? Weil es gibt ja so viele Parameter, also durch die 65 Investments habe ich ja auch Einblick in viele Startups. Und auch viele, man kann ja auch sehen, sind das die besten Teams, die besten Ideen, die gewinnen, und es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass die besten Teams mit den besten Ideen am Ende die erfolgreichsten sind, weil eben ganz viele andere Parameter dazugehören. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, der Markt muss stimmen, die Konkurrenzprodukte. Also es sind so viele Parameter, die ich gar nicht bestimmen kann, ob Erfolg und Misserfolg oder großer Erfolg, kleiner Erfolg eben stattfinden. Und deswegen würde ich nicht sagen, es kann jemand geben, der hat das super gemacht, tolles Produkt gebaut und aus irgendeinem Grund, Regulierung, was auch immer, ändert sich der Rahmen und dann ist er ja nicht gescheitert oder die, sondern man hat trotzdem viel gelernt. Ne?
Ja.
Also, und diesen Lernprozess, den muss man, glaube ich, nach vorne stellen, dass man sagt, hey, wir probieren hier was aus. Ja? Das ist vielleicht auch, können wir ja später darauf eingehen, die Startups mit Finanzierungsrunden. Wenn ich keine weitere Finanzierungsrunde bekomme, ist das Projekt beendet.
Ja.
Und dann ist man eben am Ende dieser Journey. Ne? Ja. Und dann muss man eben auch gucken, was ist danach. Aber ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, der hat so viel gelernt. Aber mit Scheitern tue ich mich schwer.
Ja, ist gut, dass du
auch weil das so ein hartes Wort ist und das hört sich so nach Niederlage, Fehler an. Aber das muss man so nicht bewerten.
Ja, genau. Ist ja auch, glaube ich, im US-amerikanischen Raum auch mindestens immer noch ganz anders gesehen. Also ich glaube, wir in Deutschland, oder in dem Fall ich, der es jetzt auch gesagt hat, ich glaube, wir blicken dann auch anders drauf.
Ja.
Genau, das heißt, wir waren jetzt so auf dem Weg und haben auch gesagt, Corporate Startups oder Startups, die in einem Corporate-Umfeld stattfinden, das ist schon mal eine gute Möglichkeit, damit man da auch wirklich Gas geben kann und seine Idee vorantreiben kann. Und Vielleicht macht es Sinn, dass wir nochmal so ganz grob in Richtung Venture Capital abbiegen. Also wie funktioniert es, wenn ich jetzt in der großen weiten Welt mein Startup starten möchte mit den Finanzierungen? Wie geht es dann weiter? Vielleicht hat das ja auch noch Auswirkungen oder vielleicht kann man auch noch was daraus lernen für Corporates.
Ja, also vielleicht muss ich mal einmal ganz kurz erklären, wie so Venture Capital Runden funktionieren. Mhm. Es gibt auch verschiedene Begrifflichkeiten, aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt entscheide, ich mache mein Unternehmen, dann brauche ich erstmal eine initiale Finanzierung. Ich sag mal irgendwas zwischen 200 und 500.000 Euro, um mal ein paar Monate was bauen zu können mit zwei, drei Leuten. Mhm. Und das wird in der Regel über sogenannte Angel-Runden gelöst. Business Angels, das habe ich eben auch gemacht, sind eben Leute, die vielleicht zwischen 20 und 100.000 Euro investieren in solche Ideen, aber zusätzlich noch ihr Wissen mitgeben. Ja. Also das heißt, ich habe sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich sammle, ich sage jetzt mal, 300.000 von 6-7 Leuten ein, die vielleicht noch aus meinem Umfeld kommen, denen ich mich verbinde, die mir das Geld geben. Das Risiko für die ist relativ klein, weil sie viele von solchen Investments machen können. Mhm. Und dann habe ich eigentlich meine Angel-Runde. Und die helfen mir dann eben auch mit ihren Kontakten, mit ihrem Wissen, sozusagen mal so einen ersten, nenne ich mal, Prototypen zu bauen. Mhm. Und wenn ich den habe, wenn ich den erfolgreich gebaut habe, dann habe ich ja praktisch schon mal eine Validierung, dass ich als Team in der Lage bin, sowas zu schaffen in kurzer Zeit. Mhm. Dann kann ich in der Regel an einen institutionellen Venture-Capitalisten rangehen. Aber ich muss eben auch einen dran gehen, der eben frühphasig unterwegs sind, sogenannte Pre-Seed- oder Seed-Runden. Mhm. Also die bewegen sich dann in der Größenordnung vielleicht 500.000 bis 3-5 Millionen Euro. Mhm. Ja. Und diese Venture Capitalisten müssen eben auch das Thema verstehen. Weil ich kann ja nicht, ich habe ja keine Zahlen, ich habe noch keine Umsätze, ich habe noch keine Kunden. Das heißt, es gibt nichts, was ich validieren kann. Das heißt, ich muss verstehen, sind das gute Leute? Ist die Idee gut? Ist die technische Umsetzung gut? Das heißt, das sind in der Regel Venture-Capitalisten, die darauf spezialisiert sind, in Frühphasen gute Ideen zu finden. Mhm.
Ja, so. Also die kennen sich ja auch in der Branche. Dann
kennen sich in der Branche aus.
Können das dann
so genau, waren gut. Vielleicht selber Entrepreneure, sind sehr spezialisiert. Du wirst einen Frühphasen-Investor machen, der macht vielleicht Fintech. Der kennt sich also mit Banking-Apps oder so aus. Es gibt welche, die sind vielleicht eher im Developer-Tooling-Space unterwegs. Das heißt, du musst dann gucken, dir den richtigen frühphasigen Investor zu finden. Und mit dem Geld, mit diesen 500 bis, sage ich mal, 5 Millionen, musst du dann eigentlich das erste Produkt bauen und Traktion gewinnen. Dann musst du zeigen, dass das Produkt auch Kunden gewinnen kann, Umsätze generiert. Das hängt aber vom Umfeld ab. Wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel ein Open Source Tool baust, kann auch GitHub Stars deine Währung sein.
Ach so, ja. Das heißt, man überlegt sich dann, was ist ein sinnvolles Zielsystem, genau. Eine Metrik, woran kann ich jetzt erkennen, können wir weitermachen?
Genau, du brauchst Traktion. Du musst eben zeigen, dass es erfolgreich ist. Und wenn ich jetzt Open Source mache, dann könnte es sein, wenn ich ein paar tausend GitHub Stars gesammelt habe, okay, ist auch ein Symbol.
Ah, okay.
Bei einer App, wie viele Downloads und aktive User ich am Tag habe. Das muss nicht unbedingt Umsatz sein. Ich brauche irgendwas Messbares an KPIs, was in meinem Umfeld sinnvoll ist. Und damit kann ich dann eine sogenannte Series A raisen. Mhm. Das sind dann im Grunde Runden, die sich zwischen 5, 20, 25 Millionen Euro bewegen. Mhm. Und dieses Geld ist dann aber auch dafür gedacht, zu wachsen.
Mhm. Ja? So. Okay, das heißt, ich habe irgendwo was Kleines mal, was du gerade beschrieben hast, was irgendwo verfängt und das muss ich dann aufpusten. Das muss ich
genau, damit zahle ich dann Marketing, Vertriebsleute, stelle die ein, um dann das Produkt nach außen zu tragen. Ne? Aber ich habe praktisch schon validiert als kleines Team, dass es funktionieren kann. Ne? Also Product Market Fit nennt man das ja. Ne? Ja. Und dann muss ich mein Go-To-Market Fit, das richtige Go-To-Market-Modell finden. Ja. So, und danach gibt es dann beliebige Runden, B, C, D, E, F, ne? Bis zum IPO. Das sind aber im Grunde dann alles Wachstumsrunden. Die sind dann sehr metrikenbasiert. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Die VCs sind eher fast wie Banker. Die gucken sich dann an, wie sind meine Metriken, Wachstumszahlen, Kosten, Sales-Effizienz. Mhm. Also die spannenden Phasen, sage ich mal, auch für ein Enterprise ist wirklich, sich die Dinge so anzugucken wie Angel, Pre-Seed, Seed, A. Mhm. Ich glaube, dass man das sehr gut adaptieren könnte, dass man sagt, okay, wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat, gebe ich den erstmal dieses, ich sage jetzt mal 200, 300.000 Euro Budget, zwei, drei Leute, halbes Jahr und dann müssen die auch was liefern, ne?
Ja.
Und dann präsentieren. Und wenn das gut läuft, dann gebe ich eine Seed-Runde und sage, jetzt könnt ihr auch mal mit 5, 6 Leuten ein Jahr an der Idee weiterarbeiten. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und das führt natürlich auch dazu, als Startup bin ich ja dann immer im Überlebenskampf. Ne? Ich muss die nächste, also ich sehe mein Geld wegschmitzen, ne? und ich muss, bis das Geld weg ist, muss ich eigentlich dieses Ziel erreicht haben, was ich haben muss, um die nächste Runde zu bekommen. Und erreicht das nicht, und das tun eben viele, dann war es das auch. Ne? Was auch gut ist, dann ist das eben nicht gescheitert, sondern ich habe es nicht geschafft, diese Validierung dann hinzubekommen, und dann ist das auch ein guter Punkt, ich sage immer den Leuten, seine Lebenszeit auch nicht zu verschwenden. Ne? Also wenn man zu lange selber daran glaubt, aber der Markt nicht, dann verschwendet man am Ende auch seine Zeit. Dann ist es vielleicht besser zu sagen, nach 6, 12 Monaten, na gut, das war es nicht. Ne? Und die nächste Idee zu machen.
Ja, ist natürlich ein harter Cut an der Stelle, weil man wahrscheinlich auch ziemlich viel Herzblut da reingesteckt hat oder auch reinsteckt. Aber ist natürlich auch, wie du gerade sagst, wenn man auf eine konkrete Metrik hinarbeitet, wenn man auch sieht, okay, wir sind jetzt auf einem gewissen Level von unserem Budget, da muss jetzt was passieren, ist natürlich klar, das motiviert.
Also es gibt eine zweite interessante Feststellung, wenn man sich viele erfolgreiche Startups anguckt, das ist das sogenannte Pivot.
Mhm. Erzähl doch mal, was ein Pivot ist.
Dass man im Grunde mit einer Idee anfängt und auf dem Weg auf eine andere Idee kommt. Das ist wirklich spannend. Und eins der prominentesten Beispiele ist ja Slack.
Ja.
Das ist ein Chat-Tool, ne? Was mit Excel war ja der gleiche Investor, der auch an mich in Instana, und ich habe auch einen, der auch mal gesprochen, das war wirklich so. Die wollten eine Gaming-Plattform bauen, ja, und das hat nicht funktioniert. Und dann waren, glaube ich, noch 2 Millionen von der Runde übrig, und die Gründer wollten das zurückzahlen. Ne? Und dann hat eben Excel einer der Investoren gesagt, ihr habt doch da dieses Chat-Tool auch Teil der Plattform, das hat doch ganz gut funktioniert.
Ach so.
Versucht doch mal, dieses Chat-Tool weiterzubauen.
Ja.
Und so ist Slack entstanden. Ne? Also im Grunde als Randprodukt von diesem Thema. Ne? Und da habe ich viele Gründer gehört, die ganz ähnliche Stories hatten. UiPath, dieses Robotic Process Automation, ging auch um eine Gaming-Plattform. Der hat, ich glaube, 8 Jahre hat er gebaut, bis, so hat es mir erzählt, seine Frau irgendwann gesagt, so jetzt musst du was Vernünftiges machen. Und dann ist er mit seiner Technologie zu einer Bank gegangen und hat dort dann Prozesse damit automatisiert. Mhm. Und so ist dann UiPath entstanden, heute Milliardenunternehmen. Mhm. Also oft ist dieses, den ersten Schritt zu machen, anzufangen, und auf dem Weg verändert sich sowieso alles. Also kein Startup bleibt bei der ersten Idee.
Ja, das ist ja vielleicht auch ein Learning, dass man auch, das ist natürlich für ein Corporate Startup, fällt es mir schwer, das so korrekt oder nochmal umzumünzen.
Ich glaube schon. Man muss nur diese Feedback-Mechanismen einbauen. Ne? Ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht. Ich bin jetzt auch ein bisschen raus. Du bist vielleicht noch mehr im Consulting, aber früher, wir haben zum Beispiel sehr wenig User-Analyse gemacht. Vielleicht wollte man das gar nicht wissen. Also Tools wie Amplitude, Mixpanel, Heap oder wie sie heißen, einzubauen und ganz im Detail zu analysieren, okay, ich habe jetzt diesen Button hier eingebaut, wird der auch geklickt?
Ja, das ist ein guter Punkt.
Welche Funktionen werden eigentlich genutzt? Wie werden die benutzt? Wo hat der Nutzer Probleme? Wo springt der ab? Wenn du heute so, was man heute PLG nennt, Product-Led Growth, wenn also das Produkt sozusagen selber vom Nutzer genutzt werden muss, ist total interessant zu sehen, an welchen Kleinigkeiten teilweise Nutzer abspringen. Ne? Ein Feld zu viel kommt ja nicht mehr rein. Ne? Ich habe mal bei Slack gelesen, zum Beispiel ganz interessant, dass 9 von 10 Nutzern, die sich registriert haben, abgesprungen sind.
Ach so, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum.
Ja, ist ganz, eigentlich, wenn man es total einleuchtet, die haben dann festgestellt, dass ein Chat-Tool nur Sinn macht, wenn mindestens 2 Nutzer drin sind.
Verrückt.
Weil wer chattet eigentlich gern mit sich selber? Und deswegen ist ja heute, wenn du bei Slack gehst, du meldest dich an, das nächste ist dieses Feld, wo du deine anderen Leute einladen kannst. Bevor du überhaupt im Tool drin bist. Ne? Weil die gemerkt haben, okay, wenn ich 2, 3 Nutzer, dann fangen die an, sich zu messagen, dann macht es Spaß.
Ja, genau.
Dann bin ich engaged. Ne? Ja. Aber das sind diese Kleinigkeiten, die man messen muss, wo man merkt, warum springen die denn eigentlich ab? Und dann muss man vielleicht auch mal die Nutzer angehen und fragen, hör mal,
warum? Das heißt, für so ein internes Tool ist das ja, wie du es auch gerade gesagt hast, genauso möglich, dass man auch irgendwo anfängt mit einem Tool, was man bereitstellt, vielleicht so eine kleine Inkubationsabteilung, die sowas macht, so ein POC hinstellt oder das so langsam entwickelt und dann auch wirklich aktiv mit der Community umgeht, deren Problem man löst, dass man da auch schaut und misst. Das war jetzt auch gerade nochmal sehr wichtig, dass man da nicht nur das Bauchgefühl hat oder so diese Pi mal Daumen User Interviews, sondern dass man auch harte Fakten hat.
Auf jeden Fall. Und dass du auch anfängst, wir reden ja immer so von Champion Usern, dass man vielleicht auch rausfindet, was sind denn meine Champion User? Ne? Also wenn ich jetzt gerade in einem Corporate, wenn du sagst, ich habe, weiß ich nicht, 3000 Mitarbeiter und ich roll ein Tool an 3000 Mitarbeitern auf, wird man sicherlich feststellen, dass es so eine Handvoll User gibt, die sind richtig aktiv, die machen viel, und andere, wahrscheinlich 2900 von den 3000, werden am Anfang gar nicht so begeistert sein. Und dann ist es eben auch wichtig, diese 5 Power-User zu sogenannten Champions auszubauen, mit denen zu reden, zu gucken, was die machen, was unterscheidet die, und die dann auch zu nutzen, das Tool sozusagen in die Breite zu tragen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt immer, wenn man sowas hat, dass man eben auch, User verhalten sich nicht alle gleich. Und das ist etwas, was man eben auch gut rausfinden kann. Was sind meine Power-User? Mit denen sollte ich mich mal unterhalten. Was unterscheidet die? Was haben die anders gemacht? Warum nutzen die das? Und da lerne ich dann total viel. Und das ist was, ich glaube, das wird heute auch noch von Softwareentwicklern viel zu wenig gemacht, mit den Endanwendern zu sprechen. Aber man kann das eben auch, und dann ist ein Entwickler normalerweise voll dabei, über Daten machen, indem man sich das genau anguckt.
Ja, genau, kann ich mir auch gut vorstellen. Auch gerade so dieses Finden von diesen Champions. Da hatte ich jetzt ja auch gerade erstmal überlegt, ja, wie nimmt man denn da jetzt die meiste Berufserfahrung haben? Muss ja auch nicht unbedingt gut sein. Aber das machst du auch schon datengetrieben, hast du
ja gerade so. Genau, das kann man datengetrieben machen, auf jeden Fall. Ja.
Okay, das heißt, dann habe ich, im besten Fall habe ich ein gewisses Budget und ich habe ein Startprodukt, mit dem ich loslegen kann. Ja. Ich habe ein gutes Team, im besten Fall auch, die gut zusammenarbeiten und die dann auch verzielt sind, die dann innerhalb von 3 Monaten auch was Cooles zeigen müssen, auch irgendwo wahrscheinlich groß präsentieren können.
Ja, und ich glaube, auch da ist ein bisschen, da muss man vorsichtig sein, ne? Aber man muss natürlich auch aufpassen, Startups sind, natürliche Startups sind natürlich auch häufig von Menschen gegründet, die diese eigene Motivation haben, das zu tun. Ja? Ich denke, dass eine Gefahr bei Enterprises besteht, dass wenn man diese Teams, also sagen wir mal, ich bin irgendwie im Fachbereich und ich habe eine Idee und ich bekomme jetzt und ich frage die IT an, gib mir mal 3 Softwareentwickler.
Okay.
Ich hätte die Befürchtung, dass ich dann nicht unbedingt die besten und motiviertesten bekomme.
Ja, wenn man.
Weil die brauche ich natürlich für sowas, ne? Genau. Weil man dann vielleicht sagt, wen kann ich denn gerade loswerden? Ne? Und ich habe ja noch das andere wichtige Projekt, da gebe ich doch meine 2 besten Leute nicht ab. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da viel tun muss, auch dafür zu sorgen, dass die Leute, die wirklich motiviert sind und Bock haben,
ja,
sowas zu machen, auch die Möglichkeit bekommen, dann Teil dieses Teams zu werden. Weil ich glaube, das ist schon, da ist immer Herzblut drin, da ist viel Energie drin in so einem Thema, da muss man Spaß dran haben und deswegen sollte man da nicht Leute zu zwingen, sondern wirklich die Möglichkeit geben, den wirklich motivierten Leuten die Möglichkeit geben, das zu machen. Es gibt ja auch andere, die haben da gar keine Lust drauf. Das ist auch völlig okay.
Ja, genau. Ja, das ist auch nochmal spannend, dass man auch wirklich die Leute zusammenbringt, die auch gerade da Feuer gefangen haben. Dass man nicht jetzt irgendwie so eine wilde Truppe mischt, die da ganz anders incentiviert sind oder motiviert sind. Natürlich dann auch, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Ja.
Und vielleicht noch ein Punkt, auch ein Learning von vielen, das ist dieses Thema MVP. Das ist nämlich echt ein spannendes Thema. Da gibt es ja Theorie und Praxis aus meiner Sicht. Die Theorie ist ja mehr oder weniger mit deinen Prototypen oder möglichst wenig an die User ranzugehen. Da habe ich aber auch aus vielen Gesprächen mit Startups, aber auch in meiner eigenen Erfahrung, wenn du ein Produkt baust, ein Softwareprodukt, sind die Leute heutzutage nicht mehr so fehlertolerant.
Nicht mehr so fehlertolerant? Nee. Okay.
Das heißt, also die erwarten schon eine gewisse User Experience und auch eine gewisse Funktionalität. Die muss nicht besonders groß sein, aber die muss schon heutzutage, du brauchst eine gute UX. Du brauchst auch ein gutes Design. Also einfach durch diese, ich sag mal, deine, man kennt das von sich selber, wenn du eine App aus dem App Store, die hat 5 Sekunden deiner Zeit. Du lädst sie runter, du guckst sie dir an. Wenn die übel aussieht,
ja, hat man schon das Gefühl, da hat sich einer keine Mühe gegeben.
Genau. Wie man auch eine Webseite heute bewertet. Wenn du heute auf den Shop gehst und das sieht nicht ansprechend aus, dann bist du wieder weg. Und dieses Phänomen sieht man eben auch bei diesen MVPs. Also wenn man glaubt, dass man, also man kann schon sehr stark einschränken, aber ich glaube, ich nenne das bei meinem Team immer Product Love. Ja, man muss da schon gewisse Liebe ins Detail aufstecken, um diese User Experience, und man braucht aus meiner Sicht auch immer einen User Experience Designer und jemand, der sich mit UI auskennt, um dort wirklich den initialen Drive zu bekommen. Also das darf man nicht unterschätzen, dass dieses erste Gefühl, was man hat, wenn man was sieht, dass das heute immer wichtiger wird. Ne? Und wir werden immer kurzlebiger. Ne? TikTok-Videos, Instagram, also du bist einfach
sehr schnell heute in deiner Entscheidung. Ne? Man wird immer schneller. Und du hast eben gesagt, du hast auch Kinder, ich habe auch Kinder, die sind noch viel schlimmer geworden. Ne? Die sind das einfach gewohnt. Diese Kurzlebigkeit, Schnelligkeit, wo ich manchmal sage, stopp, warte, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ne? Also das ist
schon weggewischt.
Ja, das ist eine andere Generation, die sind noch schneller, genau, schnell weggewischt. Ne? Das ist, das ist etwas, das würde ich wirklich nicht unterschätzen, dass man wirklich diesen ersten Wow-Effekt und dieses erste Gefühl, das kann man auch kein zweites Mal mehr erzeugen. Ne? Wenn du erstmal ein schlechtes Gefühl vermittelst, wird es unheimlich schwer, so einen User nochmal zurückzugewinnen. Aber wenn der erste Effekt, wow, das sieht aber richtig gut aus und das macht echt Spaß. Und selbst wenn die Funktionalität klein ist, das ist auch so ein Learning, was ich habe, dass man, das wird bei diesen MVPs häufig, kommt das so, ah, ist eigentlich egal, Hauptsache es ist irgendwie, das glaube ich, das geht heute nicht mehr.
Ja, das glaube ich auch. Also es sollte auf jeden Fall schick aussehen, das glaube ich auch. Und bei der Funktionalität, da würdest du aber dann auch wirklich sagen, also man, was ist jetzt wirklich so der Kernpunkt, worum dreht sich das Ganze, warum haben wir das eigentlich gegründet? Und das versuchen so weit wie möglich irgendwo zu spezifizieren, damit der User zum Champion wird, immer wieder kommt und genau. Immer wieder auch sagt, ja, das macht auch Sinn, jetzt mich hier anzumelden, da die Zeit da reinzustecken, da was zu tun, das hilft mir.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da kann man nicht klein genug im Scope werden. Da ist die Kunst, wirklich den Scope so klein zu machen, dass man trotzdem noch ein Problem löst, aber nicht mehr. Ne? Und das aber vernünftig und gut. Also ich glaube, das ist schon etwas, da muss man auch viel Zeit reinstecken, sich zu überlegen, wie kann ich das so klein wie möglich gestalten.
Und dann ist es doch auch so, die Chance besteht auch dann, dass die Champions auch immer wiederkommen und sagen, hier, das Feature brauchen wir noch und dieses und genau. Das habe ich meinen Kollegen schon mal gezeigt, die wollen das auch haben. Und dann
der CEO von Box hat mal auf Twitter ein Statement gesagt, es hat noch nie ein Nutzer dir gesagt, was weg soll von einem Produkt, aber dir sagt ein Nutzer sofort, was er haben will. Also das ist ein ganz gutes Statement, ne? Das ist wirklich so. Also wenn du zu viel machst, dann wird dir keiner sagen, mach mal den Button weg, der stört mich. Die Nutzer werden dir aber sagen, wenn was fehlt. Also wenn du wirklich, das sind die Champion-Nutzer, ne? Wenn du einen hast, der sagt, das ist cool, jetzt hätte ich aber gern noch das, dann wird er dir das auch sagen. Umgekehrt eher nicht. Also das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, eher wenig anzufangen, das gut zu machen und dann den Rest, den werden dir die Nutzer auch weiterhelfen. Ja.
Ist das dann auch so ein richtig aktives Community-Building, was ich mir so vorstellen kann? Also dass man die auch mit irgendwelchen Assets nochmal weiß nicht, befähigt oder dass man den Slack-Channels aufmacht und also sowas in der Richtung oder wie
machen wir das? Also auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall. Wir haben Slack-Communities im, sagen wir mal jetzt in dem Business, das könnte ich mir aber intern auch vorstellen, ist es zum Beispiel auch ein Asset, direkten Zugang zu den Entwicklern zu bekommen über Slack, weil du einfach dann auf einmal das Gefühl hast, okay, ich als User kann mit dem Entwickler des Produkts direkt kommunizieren, ohne dass irgendjemand dazwischen ist oder ich einfach ein Ticket in einem System aufmache, wo es anonym ist, sondern ich kann direkt sprechen und bekomme direkt Feedback. Das ist ein Riesen-Asset. Ne? Das kann ich dann auch nicht jedem geben, sondern vielleicht nur meinen Power-User. Ne? Aber das ist sicherlich etwas, was man aktiv machen sollte, solche Communities dann auch zu entwickeln oder vielleicht auch so User-Boards entwickeln, wo man sich trifft in 3 Monatsrhythmen, Roadmaps bespricht. Also wo man wirklich, sowas hatten wir dann auch, so Customer Councils oder so, ne, wo man dann die besten User von bestimmten Kunden zusammenholt, die zum Essen einlädt, ne? Also einfach auch wertschätzt. Ne? Ja, okay. Ich denke, dass das schon oder auch Zugang zu Features früh gibt. Das ist eine Win-Win-Situation. Ne? Genau. Du sagst, hör mal, ich gebe dir irgendein Beta-Feature, das kann auch noch kaputt sein, aber weil du ein Power-User bist, darfst du das schon mal testen und mir Feedback geben. Das macht auf einmal etwas, jemandem ein kaputtes, halbfertiges Feature zu geben, ist auf einmal ein Asset für die Person, weil er sagt, oh, ich bekomme das aber als Erster und kann auch noch Feedback. Und so profitieren beide davon. Ne? Die haben einen Mehrwert früh und können Feedback geben. Also da gibt es viele Mechanismen, wo man diese Power-User dann oder Champions dann auch einbinden kann und eine Community drumherum baut.
Ja. Ich glaube, das wird doch sowieso auch immer wichtiger, wie man in Unternehmen abseits von der Hierarchie, das soll jetzt nicht subversiv sein, aber dass man trotzdem seine Communities hat, die dann bestimmte Projekte vorantreiben können, ich glaube, das wird auch immer wichtiger, jetzt auch gerade um die Leute dann noch abzuholen und generell auch irgendwas in der Firma voranzutreiben.
Ja, vor allem hast du das Asset, dass die Nutzer Feedback geben können heute. Also du musst ja auch sagen, dass sie das war vielleicht vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch viel schwieriger, solche direkten Feedback-Mechanismen aufzubauen. Nicht nur technologisch, sondern ich finde, man hat sich ja auch verändert, wie man mit diesen Messages umgehen kann. Ne? Also man ist viel mehr Multitasking-fähig geworden oder kann damit einfach besser umgehen. Ne? Also ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Verhaltensmuster, was sich geändert hat.
Ja, und ich glaube auch insgesamt ist so eine Organisation, glaube ich, auch ein bisschen durchlässiger geworden. Also es ist jetzt nicht nur immer dann die Anwendungsentwicklung ist, sondern so sind halt Leute, die an einem bestimmten Produkt arbeiten, was mein Problem löst. Ich glaube, das ist so vielleicht auch so ein Mindset-Shift.
Das wäre gut, wenn das so stattfindet, ne? Dass man das auch so sieht, dass man gemeinsam da als Community dann arbeitet, ja.
Ja, super. Super spannend. Also gerade das Datenzentrierte fand ich jetzt nochmal sehr, sehr cool, dass es auch intern geht. Das hatte ich jetzt so gar nicht im Blick. Also dass man da auch wirklich sagen kann, wir erheben Metriken, wir nehmen einen spitz zugeschnittenen MVP und gucken dann wirklich, dass wir den sehr, sehr geradlinig und auch nachvollziehbar an der Stelle dann auch weiterentwickeln. Dass das nicht so eine Bauchentscheidung ist, wer kriegt ein Funding, sondern eher so, welche Idee kriegt ein Funding, was wird intern weiter promotet oder was eben auch nicht.
Genau. Und da sollte man eben auch klare KPIs festlegen. Ne? Ähnlich wie das, wie ich eben sagte, bei Open Source kann es Stars sein, es muss nicht immer Revenue sein, es könnte User-Aktivität sein, es könnte Adoption sein, also ich kann mir da viele Metriken vorstellen, Anzahl der Tickets, die reduziert werden oder Geschwindigkeit, wie schnell was bearbeitet werden kann. Also man könnte sich ja verschiedenste Metriken ausdenken, wie man den Erfolg dann auch bewertet. Ne? Das sollte einem aber von Anfang an klar sein, ne? was die Metrik ist.
Ja, total gut. Ja, Mirko, fand ich jetzt super. Ich glaube, wir haben da echt einmal eine ganz gute Schleife gedreht. Ne? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall,
sehr kurzweilig. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt bis hierhin und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.